Und in meiner Ausbildung bin ich Frauen nach deren Schwangerschaftsabbruch begegnet, habe wahrgenommen, dass denen was Schlimmes passiert ist. Und somit ist der Wunsch gewachsen, es braucht einen Ort, wo über Schwangerschaftsabbruch gesprochen werden kann.
Ein Podcast der Villa Vie.
Also ich komme jetzt hier, es gibt ja, bei den Predigern gibt es ein Stichwort Kanzeltausch. Ne? Kanzeltausch, das heißt, der Prediger von der Gemeinde A wird nach B eingeladen und der von B predigt bei A. So komme ich mir jetzt ein bisschen vor. Ich bin hier im Podcast bei Villa Vie und mir gegenüber sitzt die Tirza, die ich außerordentlich schätze. Und ich darf heute dich, Tirza, interviewen und fragen und tun. Kurz zu mir, ich bin Tommy Meyerhöfer, Host und Man of Superfromm Podcasts und Videocasts und Bibel-TV und das vergesst ihr am besten schnell wieder, weil ich will einfach nur die Geschichte von Tirza hören und ich hoffe, ihr kennt die Geschichte noch nicht, weil die ist spannend. Das ist ein kleiner Spoiler jetzt. Ich habe nämlich vor, Tirza, wann war das? 5 Jahren?
Oh ja, ein Ticken mehr.
Echt?
Sechs.
Sechs Jahre
schon.
Da waren wir noch jung. Also ich zumindest.
Ja, ich auch.
Ja, und dann haben wir uns zum ersten Mal kennengelernt in der Villa Vie, die war da ganz frisch. Und haben eine super forme Folge aufgenommen und jetzt sitze ich hier und darf deine Geschichte hören, die sich so verändert hat und ich bin voll gespannt. Ich habe mich nicht vorbereitet mit 100.000 Zetteln, sondern gar nichts. Ich habe nur eine Frage an dich und zwar ist es eine Frage, die du mir auch gestellt hast, was ist mein Lieblingsgetränk? Und das frage ich dich jetzt, was ist denn dein Lieblingsgetränk?
Ja, Tachchen, danke, dass du heute mit hier bist. Mein Lieblingsgetränk ist ein Hugo. Und vielleicht hört ihr es mit Eis. Ich nehme mal einen Schluck.
Man muss ja sagen, dass wir hier in dem Studio hier schwitzen ohne.
Das stimmt.
Draußen ist es auch warm. Tirza, ich trinke keinen Alkohol.
Mhm.
Genau. Und ich habe keine Ahnung, was ein Hugo ist. Es ist natürlich jetzt ein Outing, jetzt sowas von. Ist das Alk oder ist das ohne Alk oder ist das einfach nur jetzt Sprudelwasser?
Hör mal, da fragst du genau die Richtige. Menschen, die mich kennen, die würden wahrscheinlich jetzt bei dieser Frage lachen und gespannt sein. Was antwortet jetzt die Tirza? Weil ich mag den Hugo vor allen Dingen wegen der Limette.
Okay.
Minze ist drin.
Ja, ich sehe es.
Holundersirup, Eis. Sekt oder Prosecco und ich glaube auch ein Ticken Sodawasser.
Bevor es jetzt peinlich wird.
Es schmeckt.
Trink noch was. Und in der Zwischenzeit stelle ich dir mal die erste Frage und das brennt mir natürlich echt.
Gerne.
Auf dem Herzen. Villa Vie. Was heißt es übersetzt?
La Vie heißt Leben. Villa heißt Villa. Also Villa Vie. Einfach ein Ort, wo es ums Leben geht.
Wie kam es zur Villa Vie? Woher kommt so ein Gedanke? Das ist natürlich eine Riesenfrage. Fang einfach zu erzählen an. Ich grätsch dann rein und frage manche Sachen nach.
Also zu dem Namen kam es 2010. Damals war ich Rasenmähen. Als examinierte Hebamme hatte ich eine Vollzeitstelle gehabt und war Rasenmähen damals auf Friedhöfen im Ruhrgebiet, weil ich mich als examinierte Hebamme dafür entschieden habe, nicht an Krankenhäusern zu arbeiten, wo Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden, aus den verschiedensten Gründen. Und beim Rasenmähen muss ich dann ab und an auch mal Pause machen, mehr Pause als mähen. Und da lag ich im Gras auf dem Friedhof und da kam tatsächlich der Name. Der Wunsch dahinter, dass ein Ort entstehen kann, wo schwangeren Frauen, schwangeren Paaren geholfen werden kann, die schwanger sind und in einem inneren Konflikt sind und wirklich nach einer Entscheidung suchen, boah, packen wir schwanger zu bleiben oder nicht, der kam schon ein paar Jahre vorher und war auch der Grund, weswegen ich Hebamme werden wollte. Und in meiner Ausbildung bin ich Frauen und Paaren nach deren Schwangerschaftsabbruch begegnet, habe wahrgenommen, dass denen was Schlimmes passiert ist und hatte damals gedacht, ich glaube, das wussten die vielleicht gar nicht, dass man ihnen das vorher gesagt hat, aber mir als angehende Hebamme auch nicht. Und somit ist über die Jahre eigentlich der Wunsch und die Perspektive gewachsen, boah, es braucht einen Ort, wo einfach über Schwangerschaftsabbruch gesprochen werden kann, ohne Tabu, in einer ja, beim guten Kaffee in einer netten Atmosphäre und nicht so versteckt irgendwie da oder eben da, sondern ganz, ganz offen. Das ist jetzt die Shortform.
Ja, deshalb gehe ich auch nochmal zurück zum Rasenmähen. Du liegst da, du hast deinen Job aufgegeben. Das ist ja auch erstmal eine wirtschaftliche Herausforderung, zu sagen, ich mache nicht das, was ich gelernt habe. Ich weiß, dass Hebammenausbildungen jetzt nicht ohne Ende zur Verfügung stehen, sondern dass man da auch auf einer Liste steht und bangen und hoffen muss, dass man reinkommt. Du kamst rein, du wurdest aufgenommen zur Ausbildung als Hebamme und dann ziehst du den Strich. Wieso hast du das gemacht? Nur wegen der Tatsache, man kann ja auch in Krankenhäuser gehen, wo, oder gibt es überhaupt keine Abbrüche vorgenommen werden? Du grinst, du merkst eigentlich, ist ja logisch, ne? Ich bin Papa, aber alles Weitere weiß ich nicht.
Ja, damals war es eine Ausbildung, heute ist es ein Studium. Damals waren 1200 Bewerberinnen auf 25 Plätzen und ich durfte eine von ihnen sein. Also ich gebe dir recht, das ist schon echt auch echt ein Step in dem Sinne gewesen. Wie es dazu kam, weißt du, wenn du Frauen unmittelbar nach deren frühen Schwangerschaftsabbruch begegnest, wo der Blick leer ist, wo die Körpersprache so ist, dass man merkt, okay, diese Operation ist mehr als nur eine Operation oder mehr als nur ein Eingriff. Wenn du mitbekommst, wie sie sich übergeben und du reißt ein Taschentuch, und das braucht eigentlich in dem Moment gar keine vielen Worte, sondern einfach ein Dasein und ein nonverbales Ich verstehe. Dann löst das in diesem Fall bei mir aus, wie geht es eigentlich den Frauen? Ich bin damals, also ich konnte nicht mit den Frauen direkt sprechen danach. Ich bin damals ins Internetcafé gegangen oder war halt im Internet. Da gab es noch offene Foren, heute sind die geschlossen, wo Frauen nach deren Schwangerschaftsabbruch geschrieben haben, miteinander geschrieben haben. Und ich habe das gelesen, was sie anonym hineingeschrieben haben, habe gedacht, boah, da tut sich ja ein Schmerz auf oder eine Dimension auf, dass du merkst, da fehlen mir auch jetzt heute noch die Worte, weil das wirklich eine Tiefe hat und wirklich etwas ganz, ganz Einschneidendes hat. Und damit ein Ort entstehen kann, damals war der noch in der Zukunft und ich wusste den Namen von Villa Vie noch nicht, damit ein Ort entstehen kann, wo man über das Tabu Schwangerschaftsabbruch sprechen kann, brauchte ich für mich die Freiheit, nicht einen Arbeitgeber zu haben, wo Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden, um in keinen inneren Interessenkonflikt zu geraten oder vielleicht sogar auch selbst eine Verwundung davon zu tragen, weil ich das nicht ganz übereinbekomme in meinem Frausein, in meinem Menschsein, in meinem Hebammensein. Wohl wissend natürlich, dass Hebammen gerade auch da sind, wo es hart und schwierig ist. Somit musste ich mich lösen aus dem gesamtmedizinischen System, sage ich jetzt mal, damit die Villa Vie entstehen kann und damit ich nicht arbeitslos bin, bin ich Rasenmähen gegangen.
Aber in dir immer diesen Wunsch, ich möchte das irgendwann machen. Menschen beraten, also ich sage das nicht Frauen, weil das sind ja auch dann die Väter dabei,
ja,
ihnen aufzuzeigen, was ein Schwangerschaftsabbruch nach sich zieht.
Ja, und vor allen Dingen für sie da zu sein. Ja, das wäre der Wunsch in mir drin. Und trotzdem war mein persönlicher Werdegang so, dass ich den Kreißsaal aufgeben musste. Kreißsaal war immer für mich wirklich ein Privileg, dort arbeiten zu dürfen. Und meine Entscheidung hatte starke Konsequenzen gehabt. Also ich sage das jetzt sehr locker, flockig, dann habe ich Rasen gemäht. Aber das war für mich mit sehr viel Schmerz und auch nicht wissen, wann geht es wie in meiner Zukunft weiter, wie soll überhaupt so ein Ort entstehen.
Das meine ich total.
Genau.
Das ist
genau.
Ja nicht nur eine Entscheidung, jetzt gehe ich ein bisschen in die Natur und streichel Bäume, genau, oder Gras in deinem Fall, sondern du lässt ja etwas zurück.
Ich lasse etwas zurück, von dem ich nicht weiß, ist es das wert, zurückzulassen im Sinne von, was kommt an Wert in der Zukunft, dass ich sage, boah krass, es hat sich gelohnt, das zuzulassen. Und zwischen dem Loslassen und dem praktischen Werden lagen, muss gerade mal zählen, von 2008 bis 2014, das sind 6 Jahre, wo ich im Wohnzimmer dann mit der Villa Vie begonnen habe, aber bis dann auch der Ort der Villa Vie entstanden ist, das war dann bis 2016, 2017, also über 8 Jahre, ja.
Im Wohnzimmer die Arbeit einer Villa Vie begonnen. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie kommt da jemand in dein Wohnzimmer? Hast du Flyer verteilt oder hast du Zettel irgendwo ausgehängt? Also wirklich, wie funktioniert das?
Ja, der Stichtag war der 1.4.2014. Im März vorher wurde mir Geld überwiesen für einen Laptop. Ich habe damals in einem Mutter-Kind-Haus gearbeitet in der Nähe von Kassel und bin extra nach Bochum zurückgezogen, um dann im Wohnzimmer zu starten. Und dann ist das ganz praktisch so, der 1.4., ich klappe den Laptop hoch und das war's.
Nein,
gut. Wirklich so, wirklich.
Du sitzt in deinem Wohnzimmer, ich sage jetzt mal aufgeräumt, und hast einen Laptop auf den Knien, da gehört er ja auch hin, oder auf dem Tisch,
ja.
Und klappst ihn hoch, ja, und was mache ich jetzt?
Und dann ging's los.
Was?
Das ist eine gute Frage. Was ging los? Also ich habe den Laptop hochgeklappt, daran erinnere ich mich auch
noch. Das haben wir jetzt noch
vorher
dabei.
Vorher habe ich den gar nicht hochgeklappt. Ich habe wirklich bewusst ab 1.4. angefangen. Ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die Katja Dück. Die hat besondere Begabungen. Unter anderem hat sie eine besondere Handschrift. Und da habe ich gesagt, Katja, du hast so eine besondere Handschrift. Kannst du nicht mal Villa Vie in verschiedenen Handschriften auf dem DIN A4-Zettel schreiben, mir die schicken? Dann hat sie das echt gemacht. Und eine andere Freundin kam zu Besuch. Wir haben dann diesen Umschlag zusammen aufgemacht. Wir hatten dann so 5, 6, 7 Umschläge dort. Die Katrin kam, die ist auch heute auch noch in der Villa Vie. Und okay, Katrin, welchen Entwurf findest du gut? Den. Und ich hatte genau den gleichen auch. Wir haben uns nicht abgesprochen. Dann war das quasi einer, wo wir uns einig waren.
Von dem Namen Villa Vie.
Von dem Namen Villa Vie und von dem heutigen Logo Villa Vie. Das ist quasi die Grundlage heute fürs Logo der Villa Vie. Inzwischen ist das Logo auch eingetragen. Patent Deutschland, Österreich, Schweiz. Also
aber
so
durch
war
ein
der
Logo
Anfang.
Kommt ja keiner.
Da hast du auch wieder recht.
das sind also die Facts, die man da macht.
Das
ne?
Stimmt.
Briefpapier, Logo, vielleicht eine Homepage oder eine erste Seite. Aber da kommt ja niemand.
Das stimmt. Ja, ich bin auch erstmal weiter Rasenmähen gegangen. Ja, da kam auch erstmal lange keiner und ich hatte noch gar keine Räumlichkeiten. Das wusste auch keiner von mir. Das
wie
kommt
auch.
Ja auch noch hinzu. Wie her und
das wäre meine
auch.
Frage gewesen. Jetzt,
und woher
ja.
auch. Genau, und dann war das so, im ersten Jahr bin ich Rasenmähen gegangen und habe parallel eine Ausbildung gemacht zur Psychotherapeutin nach dem Heilpraktikergesetz, weil ich gedacht habe, ich muss ja auch irgendwie ernst genommen werden. Also ich habe dann auch eine Prüfung absolviert vom Gesundheitsamt und so weiter. Habe auch gesagt, was ich vorhabe, die sehr schwer ist, ja. Ich durfte es bestehen und das war dann Sommer 2015 und dann habe ich gedacht, so jetzt bin ich ja ready, jetzt braucht es eigentlich nur noch das Geld, um ein Startkapital zu haben, dass man halt ein Ladenlokal eröffnen kann. Das war schon klar.
Dann weiß es ja immer noch niemand.
Nee, es weiß auch immer noch niemand. Ich hatte engste Freunde und ich hatte Menschen, denen ich immer schon auch von der Villa Vie erzählt habe. Irgendwann gibt es mal die Villa Vie. Das sagen mir heute Menschen. Ich hatte das damals nicht auf dem Schirm, dass ich schon immer wie selbstverständlich davon gesprochen habe. Und die wollten auch gerne Anteil nehmen. Dann habe ich so Infomails verschickt und sowas. Ne, dann haben die mitgebetet oder mit Anteil genommen. Ja, und dann hatte ich ausgerechnet, was braucht es für ein Startkapital. Es war schon klar, wir können es nicht direkt mit, also ich kann nicht direkt mit dem Haus anfangen. Wenn, ist es erstmal ein Ladenlokal. Ich habe Pfandflaschen gesammelt für den ersten Kaffeevollautomaten. Der steht heute noch in der Villa Vie.
Und immer noch kommt keiner zur Tür rein.
Und dann kam das Startkapital. Das wurde tatsächlich gespendet, weil es Menschen auf dem Herz gelegt wurde. Dann hatte ich ja Startkapital, dann hatten wir Ende 2015, dann ging es los, Inserate lesen, also Immowelt und...
Was stand denn da drin?
Kannst eher fragen, wonach ich gesucht habe, ich glaube ich. Aber was stand da drin? Ja, irgendwelche Gewerberäumlichkeiten.
Ach so, ich dachte, jetzt schaltest du die Anzeigen zum...
Nee.
Hey, wenn ihr sprechen wollt,
nee.
Dann...
Nee.
Ich suche immer noch die Brücke zu...
Ja, wann kommt der Erste und
wann
wie?
Kommt
ja,
der
kann
erste?
Ich, genau, wir gehen den Schritt auch gerne, also wir gehen den Weg auch gerne weiter. Dann verschiedene Anzeigen gesucht, ab Januar 2016, Februar 2016, März 2016, April, Mai, Juni, Juli. Und im Juli war ich im Urlaub, das war genau der Monat, wo auch die Olympiade war in London, ich erinnere mich noch dran. Und wir hatten Mitte August gehabt und es war nichts in Aussicht. Und ich war so verzweifelt, ich habe so geweint, ich wusste nicht, wie es weitergeht. Ich war im Urlaub, war auf dem Rückweg und hatte gedacht, wenn ich zurückkomme, werde ich es wissen. Und es war nichts, ich habe so geweint, wirklich. Ich war nicht allein im Urlaub, ich war damals mit Katrin im Urlaub und die saß einfach im Auto neben mir und ich habe laut geweint, weil ich nicht wusste. Und dann kam der 30. August, also ungefähr ein paar Tage später, wo ich so weinend auf dem Rückweg war. Wir waren im Norden von Frankreich, im Norden von Spanien. Über Frankreich sind wir dann, also wir waren viele Kilometer unterwegs und ich habe geweint, geweint, geweint. Es hat draußen geregnet mitten im Sommer und ich habe geweint. Und dann kam der 30. August, mein Geburtstag, daher weiß ich das so genau, und habe an dem Tag einfach mal Stadtanzeiger, stinknormale Zeitung aufgeschlagen. Und dort stand ein Ladenlokal drin, dort habe ich angerufen. Und dann war eine Dame dran und hat gesagt, ihr Mann ist gerade nicht da, sie würde Bescheid geben. Frau Schmidt, was haben Sie denn da vor? Und dann habe ich erzählt, was ich darin vorhabe. Und dann hat sie gesagt, oh, da werden Ihnen die Räumlichkeiten gefallen. Ich gebe meinem Mann Bescheid. Und dann habe ich aufgelegt. In dem Moment kam in mir der Gedanke, ich habe gar nicht nach dem Preis gefragt. Ich meine, ich hatte die 10.000 Euro, wusste schon ungefähr, wie viel Miete kann man sich leisten oder nicht. Ich wusste aber auch nicht, wie es weitergeht, wenn die 10.000 Euro ausgegeben sind. Und während dieser Gedanke kam, ich habe ja gar nicht nach dem Preis gefragt, ging eine Stimme, so ganz leise, also nicht hörbar, ich kann das nicht beschreiben, von meinem rechten zu meinem linken Ohr, egal was der dir morgen sagt, der wird 100 Euro runtergehen. Und das habe ich in dem Moment wahrgenommen, aber nicht aufgenommen. Am nächsten Tag war dann die Besichtigung und dann habe ich den Vermieter gefragt, was ist denn mit der Miete? Und er sagte, ach, Frau Schmidt, die Miete. Und dann hat er mir den Preis genannt von gut 900 Euro und hat gesagt, aber ich möchte, dass es bei Ihnen funktioniert. Die ersten 12 Monate gehe ich mit 100 Euro runter. Und da könnte man ja jetzt denken, wow, ja, mega. Also ne, mehr Push braucht es ja nicht. Aber ich hatte noch so eine Angst gehabt, diesen Vertrag zu unterschreiben, in eine Verbindlichkeit zu gehen. Es brauchte noch 14 Tage voller Angst und Bibbern, Austausch mit verschiedenen Freunden. Und es gibt ja diesen Bibelvers, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann könnt ihr zu dem Berg sagen, dass er sich versetzt und er versetzt sich. Und ich habe gedacht, boah krass, wie groß ist eigentlich so ein Senfkorn? Eigentlich könnte man meinen, das ist klein. Aber wenn man Glauben aufbringen muss, wie ein Senfkorn, ey, das ist so groß, so riesig. Okay, Glauben, aber woran? Ans Konzept? An mich? An das Ruhrgebiet, wo die Menschen alle so offen freundlich sind? Nee, schon klar, an Gott, an Jesus. Aber was bedeutet es Monat für die Miete? Und dann ist mir unter der Dusche die Begebenheit in den Sinn gekommen, wo Jesus damals mit 5 Broten und 2 Fischen über 5.000 Menschen satt bekommen hat. Und das ist bis heute, und zwar damals bis heute, die einzige Grundlage, weswegen ich diesen Vertrag unterschrieben habe. Ich gebe dir, Jesus, ich gebe dir die 5 Brote und 2 Fische, diese 10.000 Euro und möchte darauf vertrauen, dass da über 5.000 Menschen von satt werden, also dass Monat für Monat die Miete gezahlt werden kann. Das war die Grundlage, da war auch noch keiner da. Das war im September 2016, dann ging es los in der Renovierungsphase und das allererste Gebet in der Villa Vie war, bitte Gott, schick die Menschen in die Villa Vie wie die Tiere in die Arche. Weil es war klar, die müssen von irgendwo herkommen, aber keiner weiß woher. Immer noch keine Menschen, dann ging die ganze Renovierungsphase los und dann war offiziell Januar 2017 die Eröffnungsfeier.
Wie sah die aus? Also richtig offiziell auch nach außen? Kommt rein oder war das eher intern?
Nee, das war eher intern, ja. Aber unbewusst. Also es war ganz interessant, es waren wirklich aus allen meinen Lebensphasen, ob Grundschule, ob weiterführende Schule, ob Abitur, ob Ausbildung, ob Mutter-Kind-Haus, ob Rasenmähen. Aus jeder meiner Lebensphase waren Menschen da. Ich glaube, wir waren so 50 plus Menschen, die sind von überall angereist. Offizielle Feier.
So, Tirzer, ich frage, weil ich mich total interessiert, dann gehen die alle. Und du stehst allein in diesen Räumen. Ganz allein. Und denkst, ja, und jetzt?
Habe ich geweint.
Das kann ich mir vorstellen.
Ich stand an einer Stelle X, habe alle begrüßt, habe mit allen gesprochen, mich bedankt. Und am nächsten Tag, wir haben dann am Samstag haben wir gefeiert, an dem Sonntag stehe ich an der gleichen Stelle und es ist wieder leer. Da habe ich geweint. Und dann war die Villa Vie 5 Tage die Woche geöffnet. Ich war 5 Tage die Woche da und es kam keiner. Und es war schon nach außen, ne? Also es war schon nach außen die Öffnungszeiten. Wir hatten in dem Windfang damals auch schon Kinderspielsachen, dass Kinder kommen können, spielen können, dass dann die Frauen und Mütter kommen können und dann Kaffee trinken. Also ich meine, der Kaffeevollautomat, der war da.
Und du dachtest, was habe ich gemacht?
Ja, und was habe ich gemacht und wann kommt jemand und kommt ja jemand? Und der oder die Erste, also es war vielleicht im Verlauf vom März, also so lange war ungefähr der Zeitpunkt.
Oh, ist das lang, ne?
Kam ein kleines Kind, ja, das war dann so, wo Frühling ist, wo du mal die Tür aufmachen kannst. Links und rechts saßen die Leute draußen, die Villa Wies an so einem Einkaufsplatz. Und dann kam mal das erste Kind, 3 Jahre alt, mit Pampers rein, hat sich das erste Sache rausgeholt. Und dann kam eine Frau hinterher, das war nicht die Mutter, das war jemand anders. Mensch, du darfst doch hier nicht einfach reingehen. Du gehst hier einfach, rein, du musst doch Bescheid sagen. Und dann guckt die Frau mich an, die steht mitten in der Villa Wies, sagt, was ist das hier eigentlich? Und ich gesagt, so, ja, ich bin die Tierzeit, das ist die Villa Wie. Das ist für Menschen und vor allen Dingen für Menschen, die einen Schwangerschaftsabbruch erlebt haben. So fing ich dann eben an. Oder die auch trauern, weil sie ein Kind verloren haben. Und dann sie so, ja, ich. Und dann hat sie sich hingesetzt auf einen Cocktailsessel. Da habe ich gefragt, oh, darf ich dir einen Kaffee anbieten? Und so ging es langsam und sachte los.
Also ich finde es gut, dass du das so sagst, Tirza, denn wir sind ja Leute, die leben gerne vom Ergebnis. Und blenden, vor allem in der Verbindung mit Gott. Ne? Gott gibt einen Auftrag, zack, bumm, fertig, wunderbar. Ja, die großen Siege werden eingefahren, lasst uns die Fahnen schwingen. Das ist ja oft nicht so. Ne? Und das, was du beschreibst, da könnte ich dir auch aus meinem Leben echt genau die gleichen Geschichten. Du wartest und nichts passiert. Und du brauchst auch bei Gott den langen Atem. Und das wäre mir wichtig, wie bist du da mit Gott umgegangen? Das war die Eröffnung und dann war es wochenlang leer. Das ist ja eine Zwiesprache mit Gott. Wie war denn da? Außer Heulen und Vorwürfe vielleicht? Oder habe ich mich verhört? Oder war da das Big Vertrauen? Und
Vorwürfe waren nicht, kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Es war eher eine Verzweiflung und auch jeden Monat aufs Neue, weil jeden Monat musste ja auch die Miete gezahlt werden. Ich bin dankbar, dass einige meiner Freunde einfach auch echt nah auch da waren, die zugehört haben, die mitgebetet haben, mit denen ich sprechen konnte. Also es war eine Verzweiflung, es war ein nächtelanges Wachsein, also Kopfkino. Und es war ein wiederkehrendes Gebet, was jetzt im Nachhinein mir bewusst geworden ist. Wenn du da drin steckst, dann denkst du nicht, jetzt bete ich wieder das Gleiche und ich bete wieder das Gleiche. Manchmal fehlen einem ja die Worte. Und zwar war das wiederkehrende Gebet: Gott, bitte erhebe die Villa Wie aus dem Staub. Denn wenn etwas im Staub liegt, dann wird das unkenntlich gemacht. Man tritt drüber. Was ist das da eigentlich? Ne? Ist das Kunst oder kann das weg? So, ne? Und so habe ich mich über Monate oder vielleicht auch Jahre lang gefühlt, weil es war manchmal für außen, und wir reden jetzt auch in die Zeit, bis dieses Ladenlokal war, aber selbst auch mit Ladenlokal, es war ja für manche nicht sichtbar, nicht greifbar. Und das war wirklich so ein wiederkehrendes Gebet: Bitte erhebe die Villa Wie aus dem Staub.
Und dann kommt die erste Frau und sagt, da gehöre ich dazu. Erinnerst du dich noch an dieses Gefühl oder ist es schon zugedeckt durch viele andere Gespräche?
Nee, ich erinnere mich daran. Also es war wunderbar. Und ich habe dann, also emotional in Erinnerung, habe ich die Frau beinahe überfallen. Möchtest du einen Kaffee? Weil ich war ready sozusagen. Und willst du noch einen Kaffee? Und willst du noch einen Kaffee? Es geht bis heute noch so um, möchtest du einen Kaffee? Nee, ich erinnere mich daran. Und es gab einmal die Situation, wenn ich das sagen darf, das war dann im Sommer, 8 Wochen später, da gab es so einen Sommerregen und wir haben so ein kleines Dach über den Eingang der Villa Wie und draußen war ein Fest, wirklich, das war ein Sommerfest, aber es kam keiner in die Villa Wie an dem Nachmittag und dann fing es an zu regnen und dann haben die sich alle unter dieses Vordach gequetscht und ich habe einfach nur die Tür aufgemacht, wollte da nicht reinkommen und dann sind die alle reingekommen, dann hatte ich vielleicht für 10 bis 15 Minuten 38 Menschen in der Villa, wie klein, wie groß, wie alt, die einfach, was ist das hier eigentlich? Ach, jetzt können wir uns ja mal, ach, kann ich auch kurz auf Toilette? Ach so, hier gibt's auch einen Kaffee. Und dann waren die auch wieder draußen. Das waren dann immer so Ermutigungsmomente, wo man gedacht hat, ach, Gott hat irgendwie auch Humor. Jetzt, ach, ich brauche einfach nur die Tür. Ihr dürft auch reinkommen.
Und jetzt interessiert mich natürlich, Tirza, wie war das beim ersten Gespräch über Schwangerschaft? Mhm. Das ist ja doch dein erklärtes Ziel.
Ja, also das allererste Mal, wo ich mich dran erinnere, das war freitags morgens. Es war immer noch die Phase, wo kaum einer kam und dann kam ein junges Pärchen. Die hatten montags den Schwangerschaftsabbruchstermin. Sie sind beide nach Deutschland gekommen, aus Italien, weil sie hier studieren wollte und er konnte noch nicht so gut Deutsch. Und eigentlich war der Plan, er studieren, dann heiraten, dann Kinder. Jetzt war sie aber schwanger, kurz vorm Studium, schwanger. Und er hatte noch keinen Job, weil er noch kein Deutsch konnte. Und wir haben gesprochen und es war wirklich möglich, dass ich ihm einen Job vermitteln konnte, damals in der Firma meines Vaters. Der konnte montags direkt anfangen zu arbeiten und das Kind wächst und gedeiht. Also sie sind damals schwanger geblieben. Und das erste Mal oder die ersten Male, wo Menschen sich auf den Weg machen, weil sie ein Erleben zum Schwangerschaftsabbruch haben, wunderbar kostbar. Wunderbar kostbar.
Ich frage jetzt mit Absicht platt. Du bist nicht jemand, der sagt, wenn jemand kommt, aber das darf man ja gar nicht, das ist ja das Leben, und sondern du bist jemand, der erstmal zuhört, oder?
Ja, der einen Kaffee erstmal anbietet. Und natürlich, nicht nur erstmal zuhört, sondern
das meine ich nicht wertend jetzt,
fortwährend zuhört. Ja.
Weil wenn ich jetzt käme mit meiner Freundin oder so, und das ist ja auch eine Riesenüberwindung.
Ja.
Da komme ich ja nicht rein und sage, hey, ich bin der und der und können wir mal kurz, weil meine Frau, die hat hier bald einen Abbruchstermin, gib mal ein paar Tipps, sondern das ist doch eher, kann ich mir vorstellen, schambehaftet.
Und
wie so ein scheues Reh,
wo
vielleicht Leute um die Villa wie rumlaufen und sich 10.000 Mal überlegen, ob sie reinkommen und dann den Schritt wagen. Und wie gehst du dann vor, wenn man das mal so praktisch machen darf?
Also ich heiße Sie willkommen, wohl wissend, dass Sie ja schon einen Weg hinter sich haben, überhaupt über diese Schwelle dann zu kommen. Und das drücken auch manche Frauen aus oder das merkst du denn einfach nonverbal an und dann bin ich einfach da. Also das ist vielleicht auch so eine Parallele zum Kreissaal. Ne? So eine Geburt ist ja auch eine ganz besondere Situation, da kannst du ja auch nicht ständig fragen und wie ist und das, sondern das hat dann sein Tempo. Und seine Individualität und so ist auch dann die Situation, aber auch die Emotionalität, entweder von der Frau alleine, die noch eine beste Freundin mitbringt oder von dem Mann. Manchmal kommen die auch getrennt voneinander, dann kommt erst die Frau und dann, oh, ich traue mich auch mal zur Tirza und dann sprechen wir hinterher auch nochmal einzeln. Also ganz individuell, aber in jedem Fall behutsam. Mir ist wichtig, dass alle Fragen gestellt werden können, dass alle Tränen geweint werden können und wir können uns auch immer und immer wieder treffen, weil wenn man in einem inneren Konflikt ist, dann kann es sein, dass man immer wieder erzählen muss, weil man sich wie im Kreis dreht und noch nicht so richtig den Ausgang weiß. Und wenn du dann weißt, du kannst auch abends um 20 Uhr nochmal kommen oder am nächsten Tag um 10 Uhr oder nach dem Arzttermin nochmal, dass das total wertvoll ist. Manchmal brauchen sie auch was zu essen, weil sie vielleicht gerade schon einen Marathon hinter sich haben, wo klar ist, sie brauchen jetzt erstmal eine Stärkung. Ja, das sind so Momente.
Und wenn jemand kommt und du hörst der Person zu, dann verabschiedet sich die Person und kommt 2 Wochen später wieder und sagt, ich habe es machen lassen, wegmachen lassen. Heißt es dann, dass die Person Zutrittsverbot bekommt oder ist dann die Tür trotzdem offen, um zu sprechen?
Also die Tür ist offen und die Tür bleibt offen. Es gibt da keine Bedingung, kein Wenn, kein Aber oder erst dann gibt es nicht. Wir haben ja die regelmäßigen Villa Vie Brunches, wo Menschen von weiter her auch kommen, die sich untereinander nicht kennen, aber was die wirklich vereint, ist, dass sie ein Erleben zum Schwangerschaftsabbruch haben. Das ist zum Beispiel ein Angebot, das bleibt, unabhängig jetzt von der persönlichen Beratung, die da ist. Was mir wichtig ist, in aller Offenheit und in aller Professionalität, wenn ich, also ein Schwangerschaftskonflikt, der ist meist ganz intensiv, zeitintensiv, emotional intensiv. Und wenn jemand den Weg des Schwangerschaftsabbruchs geht, bin ich Teil dieses Schwangerschaftskonfliktes. Ich bin Teil davon als Tirza. Und dann kann es sein, wenn sie im Nachhinein darüber sprechen möchten, was da passiert ist. Ich weiß ja auch so ein Stück weit, was danach auf einen zukommen kann. Dann kann es sein, dass ich nicht mehr den professionellen Abstand habe. Das heißt, dass ich emotional mit drin hänge, sage ich jetzt mal, weil ich ja die verschiedenen inneren Prozesse mit begleitet habe in diesem Schwangerschaftskonflikt und danach die Tränen oder die Emotionen kommen über den Schwangerschaftsabbruch und ich bin aber Teil dieses Weges, dass dann der professionelle Abstand fehlt, sondern dass ich emotional sehr mit drin bin, was dann vielleicht gar nicht gut tut, auch der Aufarbeitung gut tut. Und wenn so eine Situation eintritt, dann empfehle ich auch gerne weiter, also direkt auch in Bochum. Wir haben da schon ein paar Anlaufstellen, wo dann die Frauen oder die Paare hingehen können. Das ist so in der Theorie, Tommy, ne? In der Theorie.
Ja, schon
klar. Einmal ist es bisher vorgekommen und dennoch das offene Wohnzimmer ist da, unser Essen, unser warmes Essen ist da, der Villa Vie Brunch ist da. Die Villa Vie ist offen. Aber dass ich als direkte Therapeutin mit an der Seite bin, wo ich vorher Teil des Schwangerschaftskonflikts, dieses Weges war, sag ich jetzt mal, da muss und möchte ich quasi professionell bleiben. Für beide Seiten.
Du hast jetzt gesagt, Tirza, dass du Gottes Stimme gehört hast, dass du das eigentlich als einen Auftrag siehst, als Dienst. Kommst du mit deinen Gesprächspartnerinnen und Partnern auch über den Glauben ins Gespräch?
Also es ist nicht in der Villa Vie so und auch nicht in den Gesprächen so, ach ja übrigens, und dann gibt es noch Gott. Wie so ein Punkt, ach das müssen wir jetzt auch noch unterbringen. So ist es nicht. Sondern wir glauben an Gott, wir glauben an den Wert, den wir für Gott haben, wir glauben an Jesus und ich für mich weiß, wie sehr ich geliebt bin und wertvoll ich bin, unabhängig von dem, was ich erlebe und auch was ich tue und übrigens immer wieder jeden Tag aufs Neue. Ja? Oft fragen Menschen, die einen Schwangerschaftsabbruch erlebt haben, ist das zu vergeben? Was denken andere Menschen? Kann ich mir vergeben? Was sagt die Kirche? Und was sagt Gott? Das heißt, die Fragen bringen ganz oft schon die Menschen mit. Und was ich wertvoll aufgreifen kann, weil mir das so wertvoll ist, wenn wir schon fragen, was sagt Gott? Es gibt diesen Vers, wo Gott sagt, wenn eure Schuld rot wie Blut ist, weiß wie Schnee soll sie werden. Das ist Gott. Und Gott ist da und Gott umgibt von allen Seiten. Gott können wir nicht minimieren auf Wertvorstellungen von uns Menschen. Gott ist da in dem Zerbruch, Gott sieht das Herz und auch nicht jeder Schwangerschaftsabbruch ist ja vollumfassend gewählt. Da gibt es ja verschiedene Kräfte, die auf einen einwirken, innerlich wie äußerlich. Umstände, weißt du, beim Schwangerschaftsabbruch geht es um Leben und Tod. Deswegen könnte man sagen, es ist schwarz-weiß. Es geht um Leben und es geht um Tod. Aber die Zwischentöne, die sind fein. Das ist wie zwei Felsbrocken, die man hat, Fels und Fels, ja. Und irgendwann wird der Felsbrocken in kleinere Steinbrocken und irgendwann hin zum Sand, zum groben Sand, also Geröll, groben Sand und irgendwann ganz feiner Sand. Und so ergeht es mir, je mehr Menschen ich hören, kennenlernen darf, die für sich ein Erleben haben mit einem Schwangerschaftsabbruch, alt wie jung. Die Beweggründe, die Bewegschiebgründe sind so vielseitig, dass ich wirklich anteilnehmend daneben sitzen kann, stehen kann, an der Seite sein kann und so sehr Gottes Liebe, Gottes Barmherzigkeit darin wahrnehme, dass ich denke, wer bin ich als Mensch? Ich bin ein Mensch, Gott ist mein Gott und es ist für mich ein Privileg, in diesen schweren Momenten für Menschen da sein zu dürfen und zu sagen dürfen, hey, Gott ist da, Gott vergibt und Gott ist kein Maß an Mensch.
Wie reagieren die Leute, wenn sie das hören, diese Einladung oder dieses Bild sehen des liebevollen, mit Händen, ausgebreiteten Händen dastehenden Gottes?
Oft nonverbal mit Tränen, die dann weiter sein dürfen, manchmal auch mit Überforderung. Wie kann das sein? Ist es möglich zu vergeben? Also wie kann ich weiterleben, wenn ich meinem Kind das Leben verwehrt habe? Und das sind wirklich länger gehende Prozesse und auch ganz, ganz tiefe innere Prozesse, wo ich manchmal Teil davon bin, auch in diesem Prozess, aber wo es auch manchmal die Villa Vie einfach ein Standpunkt ist und die Menschen leben weiter und werden weitere Standpunkte woanders finden.
Wenn ich das höre, Tirza, das sind ja so schwere Schicksale. Wie gehst du damit um? Wie verarbeitest du das? Das bleibt doch auch in einem selbst haften, hängen, drückend, aushaltend, müssen, irgendwas. Das ist ja Wahnsinn.
Also ich sage ja immer, es gibt Hoffnung, ne? Und ich lebe wirklich mit von der Hoffnung. Also das meine ich auch wirklich so, weil hätte ich selbst keine Hoffnung, dann würde ich mit zerbrechen. Aber die Hoffnung, dass es immer ums Leben geht, selbst in der Endgültigkeit, dass das Leben weitergehen darf für den jeweiligen Menschen, für die jeweilige Family, das ist total da. Dann, wir hatten anfangs gesprochen, wie war denn der Weg der Villa Vie über diese vielen Jahre, wo die Dankbarkeit überwiegt, jetzt gibt es diesen Raum und es braucht ja manchmal manchmal gar nicht viel. Es braucht einfach einen Raum, manchmal einen Kaffee, vielleicht auch noch niemals, aber einfach einen Raum, eine Gelegenheit und Zeit, wo ich drüber sprechen kann und wo jemand anders Anteil nehmen kann. Was ich mache, ist Anteil nehmen. Anteil nehmen, ermutigen, da sein, vielleicht auch Dinge weitergeben, die ich wahrnehme an Leben, an Stärke und eben an Hoffnung. Und das ist schon für mich das, was mich hält. Ansonsten, klar, bin ich manchmal kann ich auch für mich still daheim weinen, hinter meinen dicken Mauern. Mir hilft es selbst, umgeben zu sein von lieben Menschen. Das gibt mir Kraft. Fahrradfahren, draußen sein. Aber ich glaube, das tiefe Innere ist zu wissen, Villavie ist einfach das, was Gott ins Herz hineingelegt hat und was einfach entstehen durfte.
Und so jetzt zum Schluss unserer Sendung, Tirza. Wir haben ziemlich viel über den Anfang gesprochen. Wie sieht es denn heute aus? Die 10.000 Euro sind sicher schon längst verbraucht. Gab es ein Wachstum? Wie ist die Villavie heute aufgestellt? Und vielleicht noch ein Satz, wie guckst du nach vorne?
Ich kann heute sagen, Monat für Monat konnte die Miete gezahlt werden. Und ja, es ist gewachsen an Menschen. Da, wo damals die ersten zaghaft hineingekommen sind, wenn wir warmes Essen kochen, das gibt es inzwischen einmal im Monat, rechnen wir mit 120 Menschen zu den offenen Wohnzimmerzeiten. Natürlich melden sich Menschen, die zu den persönlichen Beratungsgesprächen kommen. Inzwischen gibt es eine Online-Beratung. Wir haben eine eigene Facebook-Gruppe gegründet, wo Frauen oder auch Paare schreiben, die aktuell in einem Schwangerschaftskonflikt sind. Also es sind viele Arbeitsbereiche gewachsen. Es gibt die Möglichkeit, dass Village wie entstehen kann. Das heißt, ein Haus, ein Hof als Erweiterung der Villa wie in Baden-Württemberg. Findet man auch auf unserer Homepage. Katrin, die von Anfang an mit dabei war, gemeinsam mit ihrem Mann, haben diesen Wunsch auf ihrem Herzen. Also es durfte vieles wachsen, wofür ich total dankbar bin. Im Hier und Heute, klar, es gibt Herausforderungen. Wer hat die nicht? Das ist auch bei uns so. Das heißt, wir sind, also der Anfangspunkt war, wo ich damals zu Gott gesagt habe, ey Gott, das kann nicht funktionieren. Ich habe nichts. Ich habe kein Geld, kein Konzept, keine Erfahrung, kein Team. Es kann nicht funktionieren. Bevor ich dann am 1.4. geöffnet habe, den Laptop. Und Gott hat damals gesagt, stimmt Tirza, du hast nichts. Nichts hast du außer mich. Und das ist so ein roter Faden über die vielen Jahre. Wir haben wirklich nichts außer Gott. Wir leben nicht vom Staat oder sonst irgendwie was, sondern wir leben davon, dass Gott den Himmel öffnet, auch wenn das so platt klingt, aber so ist es tatsächlich und immer wieder die Möglichkeiten schenkt. Inzwischen hat er ein Team wachsen lassen, was ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass da Menschen in die Villa Vie kommen, die dann auch zu Villa Vie-Teamland werden. Da war übrigens mit mein größter Unglaube darin. Ich habe Gott schon echt oft das um Vergebung gebeten. Es ist ein Team gewachsen, es durften Dinge entstehen und ja, wir sind angewiesen weiterhin, die Villa Vie lebt von Spenden. Das ist so ein Punkt und ein Aussichtspunkt ist, ich würde gerne ein Buch schreiben über die Story, über das Erleben. Ein weiterer Aussichtspunkt ist Village Vie, dass das weiter wachsen darf und dass einfach jeder Mensch, der in die Villa Vie kommt, auch wieder gehen darf, wenn er möchte oder bleiben darf, wenn er möchte.
Tirza, vielen Dank. Ich darf jetzt die überaus professionelle Abmoderation machen. Ich weiß ganz genau, da gibt es einen Link dazu, zur Villa Vie. Und wenn ihr interessiert seid, dann klickt auf den Link, fragt Tirza, da gibt es Platz und Raum zum Fragen stellen. Dann stellt eure Fragen, meldet Tirza an. Und ich würde noch sagen, danke fürs Gespräch. Ich war wieder voll dabei. Ich könnte die Sendung wieder sprengen. Danke, dass ihr zugehört habt. In 14 Tagen gibt es das nächste Gespräch. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und Gott mit euch.
Danke, Tommy. Danke, ihr Menschen. Und beim nächsten Mal sprechen wir mit Elisa. Sie ist die Geschäftsführerin von der Stiftung Ja zum Leben und erzählt uns davon, wie die Stiftung ins Leben gerufen wurde und was sie heute alles tut, damit schwangeren Frauen und auch Familien geholfen und sie gestärkt werden. Ich freue mich drauf.